Ich muss auch sagen, dass ich noch nie vor so vielen Leuten gesprochen habe. Also wenn ich hier mich verhasple, habt ein wenig Mitleid mit mir. Okay, hat Johannes jetzt ja gerade schon gesagt. Ich bin Markus. Ich bin Rollenspielleitung seit bummelig 32 Jahren, habe mit unterschiedlichen Spielenden, klar haben wir damals mit knapp 20 angefangen, und es ist mir tatsächlich eine besondere Freude, heute jemanden hier gerade wieder getroffen zu haben, den ich jahrelang nicht gesehen habe, der damals in meiner allerersten Rollenspielrunde gesessen hat. Danke! Das ist halt Rollenspiel verbindet. Und nach all den ganzen Jahren immer noch. Es geht heute darum, klar, Pen and Paper Rollenspiele sind Spiele. Aber sie können auch noch mehr. Und das werde ich euch jetzt, ja, mal gucken, in den nächsten 20, 30, 40 Minuten, wie lange ich hier auch immer brauche, versuchen euch näher zu bringen. Ihr dürft jederzeit Rückfragen stellen. Oder auch hinterher stehe ich euch noch gerne zur Verfügung. Wer mich sieht, bekommt am Ende des Abends keine Erfahrungspunkte. Okay. Ich sehe ein paar bekannte Gesichter, mit denen ich mich in den letzten zwei Tagen öfter unterhalten habe und noch länger unterhalten habe. Gibt es hier Leute, die absolut nicht wissen, was Pen and Paper Rollenspiele sind? Okay, der Programmpunkt fällt weg. Gut.
Sicher, dass sich alle Menschen getraut hätten, dich zu melden?
Ich hoffe es. Also das war jetzt tatsächlich ehrlich gemeint. Also wenn hier irgendeiner ist, der nicht weiß, was es ist, dann melde sich jetzt oder schweige für immer. Sieht gut aus. Du?
Nein.
Sollte das eine Meldung sein? Sollte das eine Meldung sein?
Nee, sonst hätte ich ja, ich rede ja.
Okay, gut. Was ich damit meine, dass Pen and Paper mehr sein kann als nur ein Spiel, ist zum Beispiel, dass wenn wir da zusammen sitzen, wir uns ja auch unterhalten. Wir kommunizieren, wir sind im besten Fall kooperativ, weil wir haben ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen A, das Abenteuer bestehen, das gilt auch für die Spielleitung eigentlich. Das heißt, während wir das spielen, fördern wir ja Kommunikation, wir fördern Kooperation, fordern vielleicht auch mal Leute, die nicht so viel reden dazu, sich doch mehr einzubringen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man tatsächlich nicht außer Acht lassen sollte. Genauso wie das Pen and Paper ein unheimlich kreatives Hobby ist. Das wisst ihr dann natürlich alle, wenn ihr das alle schon mal gemacht habt. Das geht nicht darum, dass wir irgendwelche Charaktere erschaffen. Die Spielleitung erschafft im größten Fall komplette Welten alleine. Bevölkert Dörfer, erschafft Charaktere, malt Bilder zu denen. Das Gleiche gilt auch für die Spielenden, dass sie sich ja ihren eigenen Charakter erschaffen, ihre eigene Geschichte für diesen Charakter erschaffen. Das kann was mit sich selber zu tun haben, kann aber im größten Fall, sage ich mal, auch eine völlig andere Person sein. Habe ich selten gesehen, aber gibt es tatsächlich. Normalerweise hat man ja immer irgendeinen Funken von sich selbst in dem Charakter drin. Man malt vielleicht ein Bild von dem Charakter. Die Spielleitung bastelt Handouts, wenn man das mag, ich nicht. Und auch da kann man sich halt bei vielen Sachen kreativ einbringen. Ich habe mich vor zwei Wochen mit jemandem auf der Unicon unterhalten, der malt die Karten komplett selbst, beziehungsweise macht inzwischen 3D-Modelle davon. Die Spielenden gehen da zwar nicht immer richtig drauf ein, aber es hat sich für ihn in ein nochmal zweites Hobby verwandelt. Es gibt also, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, sich da kreativ auszuleben. Jeder von uns, der da schon gespielt hat, hauptsächlich auf der spielenden Seite, sieht sich ja immer mit Problemen in irgendeiner Form konfrontiert von der Spielleitung. Gehässig, aber es ist so. Also entwickeln wir über die Zeit auch Problemlösungsstrategien. Erst im Spiel, aber das kann uns auch tatsächlich in der Realität helfen, andere Ansichten zu finden, andere Ansätze zu finden, und dann auch auf Probleme, wo wir vielleicht vor 10 Jahren noch verzweifelt vorgestanden hätten, bedingt dadurch, dass wir vielleicht was Ähnliches in einer Rollenspielrunde mal gehabt haben, einfach anzugehen. Habe ich tatsächlich auch schon mal so erlebt. dass Leute gesagt haben, hey, das haben wir doch mal so irgendwie gehabt und da habt ihr das und das gemacht, das habe ich dann auch ausprobiert und das hat funktioniert. Improvisieren und Flexibilität erlangen gehört auch mit dazu. Denn jede Spielleitung, die hier im Raum sitzt, kennt vielleicht diesen Satz, ein Plot hält nur bis zum ersten Kontakt mit den Spielenden. Ich entnehme, ihr kennt das. Wird mal ein bisschen kritisch angewandt. Ich finde das einfach sehr schön, weil man da auch die Kreativität der Spielenden mit einfließen lassen kann. Und als Leitung natürlich immer dann da steht und improvisieren muss irgendwann. Am Anfang ist es vielleicht noch sehr angstbehaftet, aber irgendwann geht einem das ganz locker von der Hand. Ich habe ja auch eine Spielende von heute, von einer meiner Demo-Runden. Und wenn ich jetzt sage, ich habe ab dem Moment, wo ihr euch dazu entschieden habt, mit den Skeletten da zu kämpfen, habe ich hemmungslos improvisiert. Da war eigentlich was ganz anderes vorgesehen. Aber hast du es gemerkt oder war es für dich schlecht? Siehst du. Also es funktioniert tatsächlich. Da muss man als Spielleitung auch mal ein bisschen Mut haben und sagen, hey, ich gehe das ein bisschen lockerer an. Ich guck mal, was meine Spielenden da so machen. Und auch die Spielenden sind darauf angelegt, dass die Pläne nicht funktionieren, spätestens wenn Würfel ins Spiel kommen. Das ist leider auch so und auch das haben wir heute und gestern auf den Demo-Runden häufiger gesehen, dass die Dinger einfach nicht das machen wollten, was sie eigentlich sollten. Oder einfach die Gruppe kriegt den Auftrag, sie sollen bei ein Gutshaus einbrechen, um ein belastendes Schriftstück zu finden, sicherzustellen. Davor zu schützen, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Irre. Das Dumme ist, die Gruppe hat keine Diebin. Also niemand, der prädestiniert ist, in dieses Gutshaus einzubrechen. Also müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Als Spielleitung nimmt man da ja auch nicht unbedingt Rücksicht drauf, dass man den Plot so macht, dass die Spielenden damit zurechtkommen. Man gibt ihnen eine Aufgabe, an der sie und dadurch auch die Spielenden zum Teil wachsen können. Was sehr, glaube ich, vernachlässigt wird oder was wir als Spielende, als Leitung nicht so ganz immer auf dem Schirm haben, wir schlüpfen in andere Rollen. Wir haben die Chance, aus unserem normalen Rollenverhalten für ein paar Stunden in der Woche oder im Monat komplett auszubrechen. Ich sag mal, der sonst so diplomatische Familienvater, der sich immer darum kümmert, dass alle zufrieden sind, dass alles gut ist, kann in einem Rollenspiel aus dieser Rolle komplett ausbrechen und einfach den Kämpfer machen, der gar nicht lange schnackt, sondern jedes Problem versucht, mit der Schwertspitze zu lösen. Und das kann einfach auch mal befreiend sein, diese festgelegte Rolle zu verlassen. Auch, was ich vorhin, glaube ich, schon mal sagte, Menschen, die sonst gar nicht so sozial interagieren, können da auch bei lernen, das zu tun. Mit ihren Mitspielenden, mit den Nichtspielercharakteren der Spielleitung. Und auch da das vielleicht ins reale Leben übertragen, dass sie sich auch dann vielleicht trauen, mehr mit den Menschen zu reden oder auf Menschen zuzugehen. Es muss ja nicht sein, dass das gleich jemand ist, der dann Barden-like mit einem kritischen Treffer die Leute zu Sachen überredet, die sie nicht wollen. Was auch gut funktionieren kann, aber dafür braucht man unbedingt eine Gruppe, die das mitträgt und in der man sich sicher fühlt. Dass man herausfindet, wer bin ich eigentlich oder wer will ich sein? Bin ich nur geprägt von dem, dass die Gesellschaft von mir möchte, was ich bin? Oder ist da mehr? Sich in dieser Gruppe auszuprobieren, vielleicht, das nennt sich bei uns im Rollenspiel Cross-Gender zu spielen, also das andere Geschlecht, oder tatsächlich herauszufinden, welches Geschlecht möchte ich denn für mich eigentlich? Ich habe in den letzten 2-3 Jahren unheimlich viele queere Personen kennengelernt, die Rollenspielen. Und die auch darüber sich so ein bisschen entdeckt haben. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, in einer Gruppe, in der die ein Safe Space ist. Was wir, glaube ich, alle auf dem Schirm haben, ist diese Auszeit von der Realität. Für mehrere Stunden einfach mal komplett aus dieser Welt raus zu sein. Vielleicht wirklich so tief einzutauchen, dass man seine eigenen Probleme, seine eigenen Sorgen für ein paar Stunden völlig vergisst und wirklich die Zeit auch aus dem Blick verliert und sich irgendwann, hey, das waren jetzt 6 Stunden, wo sind denn die abgeblieben? Man hat an keine Probleme gedacht und das kann wirklich unheimlich hilfreich sein, einfach mal rauszukommen. Ich weiß nicht, ob das schon Leute von euch erlebt haben. Ich sehe ein paar Leute nicken. Ich habe das nicht immer, aber auch ab und zu, dass wir genau wir treffen uns einmal im Monat, dass wir genau das haben, dass wir vier Stunden meistens dann so wirklich über nichts anderes reden und wirklich nur in der Welt, in den Charakteren drin sind, egal wie tief sie sind. Und diese gemeinsam verbrachte Zeit, die wir da haben, ja auch immer noch mal reflektieren, irgendwann später. Und ich habe das in einem Buch gelesen von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, wo sie sagt, dass das Gehirn nicht daran unterscheidet, ob wir was real, also richtig, sozusagen real erleben, oder ob wir das im Spiel erleben. Das kennt jeder von euch wahrscheinlich. Eine unangenehme Situation, die ihr nochmal durchspielt, ihr habt sofort wieder Hals oder Angst oder fühlt euch unwohl mit dem, was ihr da durchgemacht habt. Das funktioniert auch, wenn ihr euch lustige oder spannende Rollenspielsituationen wieder zurückruft. Warum klinge ich manchmal so anders? Weil ihr alle ja schon Rollen spielt, kennt ihr das auch tatsächlich, dass ihr irgendwie mit eurer Gruppe nochmal zusammensitzt oder nur mit einem, mit zwei. Und weißt du noch, als wir da und da das und das gemacht haben, als wir damals die Welt gerettet haben. Und dann kommen die Geschichten wieder. Und ich denke, ihr habt dann auch immer das Gefühl, was ihr da hattet. Dass es lustig gewesen ist, dass es spannend gewesen ist, dass ein Charakter vielleicht fast gestorben ist. Ich habe viel mit meinen Kindern und meiner Frau gespielt. Gerade in der Pandemiezeit haben wir halt zu Hause gespielt. Und es gibt immer wieder Situationen, wenn wir zu Hause sitzen und irgendjemand stößt das mal an, dass wir wirklich anfangen nochmal, ja, weißt du noch das und weißt du noch da? Ein großer Klassiker jetzt seit ein paar Jahren ist eine Situation in einem Rollenspiel, das in den 60er, 70ern spielt, ein bisschen comicartig angelehnt ist. Man muss sich vorstellen, ein Anlegesteg im Hafen von Rimini. Die Charaktere fliehen gerade vor den Leuten, die sie eigentlich beklauen wollten. Mein ältestes Kind ist gerade holt den Geländewagen vom Kai, fährt drauf, will die dann abholen und sagt, Moment mal, du wirst unter Kugelbeschuss. Im Morgengrauen, du hast noch nicht so richtig viel Licht. Rückwärts diesen Kai runterfahren. Ja, verdammt, ich habe in den Bergen Schwedens Autofahren gelernt. Dann werde ich wohl doch diesen Kai rückwärts runterfahren. Bitte? Würfel? Was soll ich sagen? Die Würfel wollten es. Und diese Situation wird also gerne mal wieder. Oder auch, wir haben so viele Sachen, wo wir dann immer wieder mal wieder zurückkommen. Auch mit anderen, aber ich sitze halt relativ viel mit meiner Familie zusammen. Das kommt halt öfter. Und auch das ist eine Sache, mit der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern zu spielen. Die Kinder auf Augenhöhe zu haben, weil das ist ganz wichtig generell in einer Rollenspielgruppe, aber mit ihnen auf Augenhöhe diese Abenteuer zu erleben, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Es schweißt nochmal zusammen. Klar, Gesellschaftsspiele, wo man die auch kooperativ laufen, sind eine Sache, aber da wirklich so wegzutauchen, das ist tatsächlich nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Dazu fiel mir gerade noch was ein, was ich sagen wollte. Es ist aber wieder weg. Vielleicht finde ich es noch. Ja. Genau. Jetzt habe ich es auch. Das führt auch zum Teil dazu, dass ich One-Shots mache, wo ich mit Spielenden spiele, die mich seit 30 Jahren begleiten tatsächlich, die meine Kinder wirklich von Baby an kennen. Die spielen mit denen in einer Gruppe. Und dann ist vielleicht noch eine junge Kollegin mit bei. Und ich habe da im Prinzip 2 bis 3 unterschiedliche Generationen sitzen. Und es funktioniert. weil sie miteinander respektvoll, wertschätzend umgehen. Und auch das ist eine Sache, die wir da lernen können. Wir können lernen, Meinungen anderer zu akzeptieren, zumindest bei den Spielenden, bei den Charakteren. Bei den Spielenden ist es nochmal eine andere Sache. Und auch vielleicht auch Diskussionen zu führen. Was ich nur einmal kurz anreiße, ist die Tendenz dazu, kommt so ein bisschen aus Amerika, ist inzwischen aber auch in Deutschland bei einigen Sachen angekommen, Rollenspiel tatsächlich für Therapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Wissensvermittlung an Kinder oder auch Teambuilding-Maßnahmen zu vermitteln. Also zu jedem, was ich gerade gesagt habe, kann ich euch mindestens ein Beispiel geben, wenn sich da irgendjemand für interessiert. Es gibt auch eine Internetpräsenz, die sich hauptsächlich mit dem Spielen mit Kindern, mit Kinderrollenspielen beschäftigt. Wenn da nochmal irgendjemand Fragen hat, das wäre euer Ansprechpartner. Und ich stelle gerade fest, dass ich tatsächlich nach einer knappen Viertelstunde durch bin. Also wären wir jetzt mit einer groben halben Stunde offen für Fragen.
Dann erstmal vielen Dank dafür, Markus. Und damit geht das Ganze an euch. Fragen, Diskussions- und ähnliche Anregungen. Ansonsten machen wir jetzt noch die größte Rollenspielrunde, die Markus jemals geleitet hat.
So viel Würfel habe ich nicht dabei.
Das ist kein Problem. Du glaubst doch nicht, dass hier nicht irgendjemand Würfel dabei hat.
Wie funktioniert das mit Rollenspiel, also halt Therapie zu machen? Wie funktioniert das?
Also wie gesagt, da bin ich der falsche Ansprechpartner, da habe ich einfach keine Fachkompetenz für. Es gibt in Deutschland, die Internet-Accounts müssten EduTale sein. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, beziehungsweise müsst ihr gar nicht, ihr müsst nur auf mein Profil gehen, da kommt ihr auf mein Padlet-Board und da habe ich die ganzen Quellen verlinkt dazu. Also auch einen sehr schönen Film, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, wer ich bin und wer ich sein kann, glaube ich, heißt. Das ist eine Masterarbeit, glaube ich, gewesen und ist sehr, sehr gut. 1,5 Stunden, die sich immer lohnen, wenn man Rollenspiel kennt und sich so ein bisschen auf die Sache Therapie und sowas mal Interesse zu hat. Das hat sie wirklich sehr gut gemacht.
Ja, wunderbar. Ich habe mal eine Frage, wie sehr in Rolle spielt ihr dann eigentlich? Weil es gibt ja die, sag ich jetzt mal, Hardcore-Leute, die dann nur in ihrer Rolle spielen, und wenn dann irgendjemand nicht in der Rolle spielt, dann ist das irgendwie ja doof und es ist halt auch sehr, also es ist halt sehr cool, sehr immersiv, aber halt auch für viele Leute sehr ungewohnt und halt auch sehr schwierig. Wie macht ihr das so?
Das ist tatsächlich tagesformabhängig. Es gibt Tage, wo die Spielenden, bei meinen Spielenden innerhalb von Minuten in der Rolle sind. Und auch aus der Rolle agieren. Ich habe das erst dieses Jahr gehabt und dazu muss ich wieder sagen, das sind Leute, mit denen ich zum Teil seit 30 Jahren spiele, wo ich sagen muss, hey, ich muss einmal kurz unterbrechen, streiten sich die Charaktere oder streiten sich hier gerade die Spielenden? Das möchte ich nur einmal wissen, damit ich weiß, ob ich es laufen lasse oder eingreifen muss. Und dann guckten mich die beiden an so, ja, natürlich streiten sich die Charaktere. Ist okay. Wunderbar. Es gibt Tage, da ist es halt so, dann ist es nur so oberflächlich. So, ja, sie sprechen eigentlich immer aus ihrer Position und beschreiben, was sie halt selber, also sie als Charaktere machen, aber wo es dann doch noch mal rausrutscht, so dann kommt ein Zitat aus der Mumie oder sowas und alle höhöhö, dann kommen noch zwei andere Zitate und dann ist man mal 5-6 Minuten raus, einer geht rauchen und dann kommen wir nachher vielleicht wieder rein, aber nicht so tief wie an anderen Tagen. Und das ist auch okay. Also für mich als Spielleitung und für die Gruppe ist es okay, weil es ist so. Wir funktionieren nicht alle jeden Tag auf dem gleichen Niveau. Ich habe Respekt vor allen, die das immer können.
Was ich total spannend fände, Ich mag diese Aspekte, dass Rollenspiele uns auch helfen können, uns selber zu erleben, zu erfahren, wer wir sind und irgendwie auszuprobieren. Hast du Tipps, wie man als Spielleiter oder Spielerrunden mehr so gestalten kann, dass das einfacher geht?
Ich denke, wenn du tatsächlich da einen Safe Space hast, wenn du mit Leuten spielst oder deine Gruppe, die sich alle kennen und für die das in Ordnung ist, die das vielleicht auch sogar wissen, dass irgendjemand sich nicht als Mann, nicht als Frau oder eher nicht oder non-binär fühlt und das halt auch so spielen möchte, dann macht es. Es ist ja nichts, es ist ja ein normaler Umgang. Du gehst ja mit den Leuten nicht anders um, außer dass du bei nicht-binär gegebenenfalls andere Pronomen benutzen musst. Oder solltest. Ja, aber das hängt ja dann auch von der spielenden Person ab. Hilft das?
Kurz auf den Sprechstock warten. Ich hatte, glaube ich, noch so ein bisschen allgemeiner, niedrigschwelliger gedacht. Also auch wenn es schon nur um das Thema geht, hey, ich möchte vielleicht mal irgendwie es Leuten einfacher machen, in meiner Runde mal den Hau drauf zu spielen, der sie im echten Leben nicht sind.
Ja.
Oder der, also nicht so richtig explorativ, ich gucke mir ganz viele Aspekte, tiefe Aspekte von mir an, sondern irgendwie, ich probiere nur mal aus, irgendwie ordentlich zu sein oder unordentlich, was ich sonst nicht bin oder andere Dinge. Und ich weiß nicht, ob du Tipps hast, was man als Gruppe sich vielleicht als Regeln oder als Guidelines setzen könnte.
Ich bin ja generell ein Freund von Machen. Also, ich weiß nicht, ob du da jemanden. Ich glaube, bleib mal da in der Nähe. Ob du da jemanden dazu forcieren möchtest, ob du da jemanden hast, der sonst eigentlich eher introvertiert ist, den du da ein bisschen rausreizen möchtest. Oder wo du die Entwicklung sozusagen unterstützen möchtest. Und wenn das Leute sind, die das von sich aus versuchen wollen, machen. Es kann ja nicht mehr als scheitern. Und wie wir ja seit einigen Jahren auch alle wissen, auch Scheitern bringt einen voran. Fail forward ist ja auch nichts Unbekanntes mehr. Und bei PBTA-Systemen wird man fürs Scheitern sogar mit Erfahrung belohnt.
Okay, ich gehe mal weiter.
Also vielleicht dazu, ich habe jetzt nicht super viel Erfahrung mit Pen and Paper, aber vielleicht in einer Gruppe, die sich auch kennt, wäre es vielleicht eine Idee, gerade zu dieser Jahreszeit, wenn das Wichteln und so weiter, Bissing wieder kommt, dass man irgendwie ein kürzeres One-Shot spielt, wo es nicht die großartige Langzeitverpflichtung gibt und man sich gegenseitig einen Charakter wichtelt. Also, dass man einfach mal, weil man sich gegenseitig ein bisschen vielleicht einschätzen kann, was derjenige viel spielt, dass man einfach mal einen Charakter zuschiebt, der vielleicht nicht unangenehm ist, aber untypisch. Und wenn es dann nur so ein 3, 4, 5 Stunden One-Shot ist, da auch ja nichts Großartiges hintersteht und man immer noch sagen kann, ja, ist jetzt nicht so meins, ich gehe jetzt nicht wirklich in die Rolle rein, aber ich habe jetzt mal den Anreiz, das auszuprobieren, ohne dass ich mich auf mehrere Wochen, Monate, wie auch immer, da festlegen muss. So als Gedanke dazu.
Ich glaube, meine Spieler werden den One-Shot im Dezember, der ihnen jetzt naht, hassen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Also wenn die Leute sich wirklich kennen, das ist halt die Frage, müsste man von vornherein dann einmal festlegen, hey, wir basteln uns alle was Untypisches, um den anderen ein bisschen zu fordern, oder halt wir basteln was, wo ich dich sehe, was du vielleicht sonst nicht spielst oder wo du sonst einen Bogen drum machst, aber wo ich denke, dass das genau dein Ding ist. Da wüsste ich, glaube ich, bei meinen Leuten schon, was die sich gegenseitig auch alle zuschieben würden. Aber ja, warum nicht? Wenn deine Spielenden damit, wenn die da Bock drauf haben. Ich mache ja neben meiner Kampagne mit meinen, sie nennen sich selber Retros, weil sie alle alt sind, mache ich auch häufig One-Shots, also 4, 5, 6 im Jahr, doch durchaus mal, nicht nur hier wie heute, einfach mal ein bisschen mit D&D zeigen, sondern gerade Halloween ist gesetzt, schon immer. Da haben wir auch dieses Jahr Candle Obscura, letztes Jahr Wesen, was uns so in die Hände fällt und was dazu passt. Und auch da hast du ja durchaus mal Sachen, wo Leute auch mal was anderes spielen können und auch tun. Ich hatte jetzt, ich glaube, das war mein ältestes Kind, wir haben nochmal einen Wesen One-Shot so im Jahr gemacht, und eine Schurkin versucht hat, hat nicht gefunzt. Das ist nicht deren Sache und ja, ist so. Wird er wahrscheinlich immer einen Bogen drum machen. Okay. Ja.
Was für Systeme spielst du eigentlich so?
Ich habe jetzt mehrere Jahre 3 Kampagnen mit Savage World gemacht, wobei eine war davon frei und die anderen beiden basierten auf vorgegebenen Settings. Savage World war erst bei Prometheus, jetzt bei Ulysses. Hat ein etwas anderes Vorgehen als D&D und so. Ist eher cinematischer ausgelegt. Und die Helden sind von vornherein schon relativ kompetent. Sie können trotzdem auch immer noch kompetent scheitern, auch das habe ich wieder gesehen. Aber das ist so das, was wir die letzten Jahre gespielt haben. Wir haben Splittermond versucht, das ist mir oder uns zu regellastig gewesen tatsächlich. Und werden jetzt eine Kampagne mit Arcane Codex starten. Das ist ein kleines aus Deutschland, was aber sehr frei ist. Es hat keine Stufen in dem Sinne, sondern du kaufst dir mit Erfahrungspunkten halt in dem Moment, wo du die Erfahrungspunkte zusammen hast, deine Fertigkeiten, deine Schulen zusammen. Und das hatte ich damals schon bei, ich weiß nicht, wer GURPS kennt, das ist aus den 90ern. Das war auch schon so ein sehr, sehr, sehr freies System, wo du dir mit der Charakterpunkten das Ganze zusammengekauft hast und nicht warten musstest, bis du so und so viel 1000 Erfahrungspunkte zusammen hattest, um eine Stufe aufzusteigen. Ja, und damit überbrücke ich, bis Pegasus Daggerheart auf Deutsch raus hat. Weil das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, haben wir uns da gestern drüber unterhalten? Über Daggerheart lange? Ja. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Meine Spielenden kommen zwar alle aus den 80er, 90ern aufgewachsen und man könnte vermuten, dass sie alle gut Englisch können, nicht so richtig. Und insofern warte ich halt immer auf die deutschen Übersetzungen.
Okay, und dann würde ich noch eine Frage stellen, wenn ich das gerade war. Die One-Shots, wo kriegt man da so gute Sachen her? Gibt es da so gute Quellen? Oder holst du dir die, kaufst du dir die Bücher oder machst du die selber oder...
Ich schreibe meine Abenteuer grundsätzlich selbst. Ich habe ganz selten, dass ich was leite, was vorgegeben ist. Ich habe das damals in der Anfangszeit mit dem D&D-Abenteuer, Spukhallen von Abendstern hieß das, versucht und das war, nee. Und zwischendurch auch ein-, zweimal. Letztes Jahr habe ich dann irgendwie was von DSA tatsächlich, weil Saltatio Mortis hatte ja so eine Finsterwacht-Box auf DSA-Basis als Vorbestellung. Okay, Saltatio, okay, muss ich haben. Und dann haben wir das irgendwie mal als Ausfallmanagement gemacht und dachte, okay, ja, okay, DSA ist nicht mein System und dieses geradlinige Abenteuer einfach so gar nicht, vor allem, weil wir sind jetzt wieder bei, der Plot hält nur bis zum ersten Kontakt mit den Spielenden, die einfach was ganz anderes machen wollten. Und ich so, okay, dann muss ich jetzt hier rum improvisieren. Deswegen, ich schreibe meine Sachen immer selbst.
Okay, danke.